Wer eine Bibel dabei hat, kann die aufschlagen. Ganz am Ende. Das letzte Buch der Bibel. Ja, das Thema der Predigt lautet heute: Kämpfe darum, dass Gott unter allen Umständen alleine dein Gott ist. Kämpfe darum, dass Gott unter allen Umständen alleine dein Gott ist. Und das ist das Thema über, ja, das ist, kann man sagen, das Predigt, das ist das Thema der Offenbarung, der ganzen Offenbarung von Johannes. Johannes fängt die Offenbarung so an, in Kapitel 1, Vers 1. In diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. In diesem Buch ist die Offenbarung aufgeschrieben, die Jesus Christus von Gott empfangen hat, um seinen Sklaven zu zeigen, was in Kürze geschehen muss. Die Sklaven von Christus, das sind die Christen. Und den will jetzt Jesus durch Johannes zeigen, und zwar in vielen Bildern, was sich ereignen muss bis zu der Zeit, in der er wiederkommt. Was in Kürze geschehen muss. Der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat im Auftrag von Jesus, der hat wahrscheinlich ungefähr um 90 nach Christus, also so ziemlich gegen Ende seines Lebens, empfangen. Und das, was Jesus ihm gegeben hat an Offenbarung, das war schon für Johannes und die damaligen Gemeinden von Bedeutung. Die wurden schon durch die Offenbarung dazu aufgerufen, darum zu kämpfen, dass Gott alleine ihr Gott ist. Und dann zwei Verse weiter, Kapitel 1, Vers 3. Da werden wir ermutigt, auf das zu hören, was Jesus uns durch Johannes gegeben hat. Freuen darf sich, wer aus diesem Buch vorliest. Also ich darf mich jetzt freuen, dass ich aus diesem Buch vorlesen darf. Und freuen dürfen sich alle, die diese prophetische Botschaft hören und sich danach richten, was in diesem Buch steht. Also freuen darf sich und freuen dürfen sich alle, die dieses Buch hören, die es verinnerlichen, die es verstehen und die sich schon auf das freuen, was da angekündigt wird. Oder sich auch in Acht nehmen vor dem Bösen, was da geschildert wird. Kämpfe darum, dass Gott unter allen Umständen alleine dein Gott ist. Das heißt zunächst einmal, Jesus, der ruft dich auf, er ruft uns auf, bis zu seiner Wiederkunft im Glauben an ihn auszuharren. Das ist schon mal eine wichtige Verbindung. Was heißt es, an Gott zu glauben und Gott die höchste Stellung zu geben im Leben? Es heißt, an Jesus zu glauben. Es geht um Jesus. Wenn es um Gott geht, geht es um Jesus. Und dieser Jesus, der wird dann in den Versen 5 und 6 schon mal beschrieben, ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht für alle Ewigkeit. Hier wird Jesus angebetet für das, was er getan hat und das für das, was er für uns ist. Und dieses Gebet, das ist das Anliegen von Johannes, das soll uns in Fleisch und Blut übergehen. Das soll uns immer antreiben. Im Glauben an Jesus auszuharren heißt, Gott und Jesus Christus anzubeten und mit dem ganzen Leben zu dienen. Das macht Jesus zuerst an sogenannten Sendschreiben deutlich. Ja, es geht heute durch die ganze Offenbarung. Deswegen können wir nicht lange über ein Kapitel verweilen. Das war jetzt die Einleitung, Kapitel 1. Die Offenbarung enthält dann 7 Sendschreiben, Kapitel 2 und 3. Und das waren ursprünglich Gemeinden in einer Gegend, die heute Türkei ist. Also da, wo der Erdogan regiert. Türkei. Da hat Johannes ursprünglich an 7 Gemeinden in Städten, die es damals gab, geschrieben. Und diese Briefe, die Johannes ihnen geschrieben hat, hat er direkt von Jesus bekommen. Also Jesus wendet sich durch Johannes an 7 Gemeinden in der damaligen Türkei. Und worum geht es in diesen Sendschreiben an die Gemeinden? Also, man kann sagen, die Gemeinden werden entweder, wenn es da gut läuft, werden sie aufgerufen, weiterzumachen. Also zu missionieren, zu beten, Zeugen für Jesus zu sein. Es gibt aber auch Gemeinden, da läuft es nicht gut. Die wollen Jesus anbeten und gleichzeitig den Götzen dienen. Und da sagt Jesus ihnen klipp und klar, entweder oder. Entweder ihr wollt mir dienen oder ihr wollt den Götzen dienen. Und dann kommt der Aufruf immer wieder, kehre um. Wenn nicht, kriegst du die Rechnung. Also Jesus ist ja auch sehr direkt. Ne? Den, die im Glauben ausharren, den sagt Jesus immer wieder, ich gebe dir das ewige Leben. Und denjenigen, die sich das nicht zu Herzen nehmen, den sagt Jesus auch klipp und klar, ich nehme dir das weg. Ja, 7 Sendschreiben sind das und 7, das ist in der Offenbarung so eine heilige Zahl. Die 7 Gemeinden stehen stellvertretend für alle Gemeinden auf der Welt. Schon damals, aber auch durch die ganze Geschichte hindurch. Das heißt, das, was Jesus da an 7 Gemeinden vorfindet, so, also vorbildliche Gemeinden, ziemlich schlechte Gemeinden und dann so mittendrin gibt es auch so Gemeinden, so eine Mischung. Und in vielen Gemeinden ist es so, ja, es ist so eine Mischung. Es gibt Dinge, die können gelobt werden und das macht Jesus auch. Sobald es was Positives gibt, lobt er es, aber wo es auch was zu kritisieren gibt, da tadelt Jesus auch. Auch daraus können wir lernen, die Dinge offen anzusprechen in Gemeinden. Wenn etwas gut läuft, sich gegenseitig ermutigen, macht weiter so. Wenn es nicht gut läuft, nicht unter den Teppich kehren, sondern ansprechen. Manchmal sogar ziemlich deutlich. Ja, das waren schon die Kapitel 2 und 3. Der nächste Punkt. Im Glauben ausharren heißt, Jesus und Gott anzubeten und mit dem ganzen Leben zu dienen. Da geht es dann in Kapitel 4, Vers 1, ne? Da geht es dann los. Danach blickte ich auf, da sah ich im Himmel eine offene Tür, die Stimme, die vorher zu mir gesprochen hatte und die wie eine Posaunenklang sagte, komm herauf, ich werde dir zeigen, was in Zukunft geschehen muss. So, und hier in Kapitel 4, Vers 1, da werden so die Visionen eingeleitet, die Johannes dann eine nach der anderen von Gott empfängt. Das geht dann bis Kapitel 22, bis zum Schluss. Ich werde jetzt nicht auf die Vision alle eingehen. Ne? Wichtig ist die Vision erst einmal, also wie es anfängt. Kapitel 4, die erste Vision. Also Vision heißt, vieles, was Johannes da sieht, das ist einfach bildlich gemeint. Das sieht nicht so wirklich aus im Himmel. Ne? Also zum Beispiel sieht Johannes, wie Jesus als Lamm darum läuft. In der Vision, er sieht Jesus als Lamm. Natürlich läuft Jesus im Himmel nicht als Lamm rum, ne? Sondern als auferstandener Sohn Gottes und Mensch. Es ist bildliche Redeweise. Und so fängt es auch schon Kapitel 4 an. Gott sitzt auf einem Thron. Ein riesiger Thron. Aber man kann Gott selber nicht sehen, weil Gott ist so herrlich, das würde uns blind machen. Deswegen sehen wir einen riesigen Thron, der von der hell und klar glänzt, und auf dem Thron sagt, dass da sitzt einer. Mehr ist da gar nicht drüber zu sagen, da sitzt einer. Aber dieser Thron, der ist im Mittelpunkt von allem. Also der, der darauf sitzt, der ist im Mittelpunkt von allem. Um ihn herum sind 100 Millionen Engel, die gucken alle auf den, der auf dem Thron sitzt, und beten ihn an. In Kapitel 4, Vers 11. Würdig bist du, unser Herr und Gott, dass alle dich preisen und ehren und deine Macht anerkennen, denn du hast die ganze Welt geschaffen, weil du es gewollt hast, ist sie entstanden. Also warum sitzt Gott in der Mitte? Weil alles von ihm kommt. Nichts, was außer Gott ist, verdankt sich von selbst. Alles kommt von Gott. Und deswegen ist es für Johannes klar, es ist automatisch klar, der, von dem alles kommt, der verdient es, von der ganzen Schöpfung angebetet zu werden. Das ist die Vision in Kapitel 4. Ne? 4, Vers 8. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott, der die ganze Welt regiert, der war und der ist und der kommt. Und dann kommt in Kapitel 5 eine nächste Vision, die ist aber ganz eng mit der Vision aus Kapitel 4 verbunden. Da ist nämlich direkt beim Thron Gottes, so darf ich gar nicht anfangen. Es ergeht ein Ruf in diesem riesigen Thronsaal, ergeht ein Ruf, dass von einem Buch die Rede, das ist versiegelt. Und irgendwie wissen alle, also davon, dass dieses Buch geöffnet wird, hängt ab, ob Gott seine Herrschaft vollendet und am Ende alles Böse besiegt hat. Das hängt davon ab, dass dieses Buch geöffnet wird. Und jetzt ist so eine Spannung, Gott, der auf dem Thron sitzt, der will das Buch nicht aufmachen. Sondern er fragt, wer ist würdig, das Buch zu öffnen, um Gottes Herrschaft zu vollenden. Und überall suchen sie nach einem Engel oder irgendeinem anderen Geschöpf, ist keiner da. Und Johannes, der fängt an zu weinen, weil er denkt, ja, jetzt ist keiner da. Gott will es nicht öffnen. Und von den Geschöpfen, von den Engeln, kann keiner, darf keiner es öffnen. Und dann taucht da direkt am Thron ein Lamm auf. Und von dem Lamm wird gesagt, ja, sagt Gott, dieses Lamm, das darf die Siegel öffnen. Das Lamm darf die Herrschaft Gottes vollenden. Und dann am Ende von Kapitel 5 rufen alle laut, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit einstimmen und rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht, für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das Ziel hat Johannes mit seiner Offenbarung dann erreicht, wenn wir von ganzem Herzen in dieses Gebet einstimmen. Das ist eigentlich das Ziel der Offenbarung. Johannes will, dass wir, wenn wir das lesen oder hören, dass uns das Herz aufgeht. Ja, das ist, so muss es sein. Der auf dem Thron sitzt und das Lamm, die gehören in den Mittelpunkt von allem und verdienen es, in Ewigkeit angebetet zu werden. Und das, was für Johannes schlimm ist, wenn man das nicht begreift oder innerlich kalt bleibt, das lässt den Johannes nicht kalt. So, diese zwei Visionen, die Johannes in Kapitel 4 und Kapitel 5 hat, die sind grundlegend für alle weiteren Visionen. Das ist wichtig für das Verständnis der Offenbarung, weil viele, die stürzen sich gleich in die Schlachten und haben nicht begriffen, wo das herkommt. Aus diesen Thronvisionen kommen die anderen Visionen hervor. Der dritte Punkt. Beachte, das Böse, welches sich auf der Erde austobt, das wird von Christus auf souveräne Weise gelenkt, und zwar gegen die Bösen. Kapitel 6. Dann sah ich, wie das Lamm das erste von den sieben Siegeln aufbrach. Und ich hörte, wie eine der vier mächtigen Gestalten mit Donnerstimme sagte, komm! Und ich schaute hin, da kam ein weißes Pferd. Sein Reiter hatte einen Bogen und erhielt eine Krone. Als Sieger zog er aus, um zu siegen. Sie ist hier ein Symbol für den Krieg, nicht für Christus. Es ist hier ein Symbol für Krieg, den böse Leute vom Zaun brechen, um ihre Macht zu erweitern, um anstelle Gottes hier über die Erde zu herrschen. Und durch Kriege leiden Millionen von Menschen, auch viele, die nicht beteiligt sind, die den gar nicht wollen. Und auch die Gemeinden, auch Christen, sind von Kriegen betroffen. Jetzt ist erstaunlich, fast beklemmend, wo kommen Kriege eigentlich her? Also natürlich, Kriege kommen aus dem bösen Herzen böser Menschen. Menschen, die schon Macht haben und böse sind, die gucken, wie können sie noch mächtiger werden? Wie können sie noch mehr Menschen unterdrücken? Aber derjenige, der diesen Reiter hervorruft, wer ist denn das? Das Lamm bricht eins von den Siegeln auf und ich hörte, wie eine der vier mächtigen Gestalten, nämlich im Auftrag von Christus, sagt, komm. Also Christus ruft diesen weisen Reiter, der Krieg bringt, hier, komm, komm her. Komm auf die Erde, komm in die Geschichte rein, tu, was du vorhast, führe deinen Krieg. Und dieser Krieg bringt dann Hunger, Bürgerkrieg, Krankheit, das sind dann die weiteren Reiter. Das heißt, über der Bosheit der Menschen, ohne dass Christus selber böse wäre, steht Gott in seiner Allmacht, Christus in seiner Allmacht. Er lenkt das. Und da ist Johannes, der das aufschreibt, in guter Nachbarschaft, zum Beispiel zum Propheten Daniel. Der Prophet Daniel sagt, Gott ist es, der Könige einsetzt und absetzt. Macht letztlich Gott. Gott holt Könige herbei, um andere Völker zu strafen. Er holt Nebukadnezar herbei, um Israel, um Juda zu strafen. Ich weiß nicht, was Gott noch herbeiholt, um uns zu bestrafen, uns in Deutschland. Also Gott hat unendlich Möglichkeiten, böse Leute herbeizurufen, um andere böse Leute zu bestrafen. Das ist auch später noch, ne? Da ist von einem Tier die Rede in Offenbarung 17 und einer Hure, auch Bilder für das Böse, die sind erstmal miteinander sich einig. Plötzlich kämpfen die gegeneinander. Also so macht es Gott zum Wohle, zum Nutzen der Gemeinde, dass er das Böse sich auf der Erde so austoben lässt, dass das Böse ja, gegeneinander anrennt. Die Christen müssen unter dem Bösen auch leiden. Aber letztlich bleiben sie davor bewahrt, von Gott abzufallen. Darum geht's. Christen werden nicht vor Leiden bewahrt. Siehe Hiob. Aber Christen werden davor bewahrt, in diesen Leiden Gott eine Absage zu erteilen. Ja, wie geht es? Dann beschreibt Johannes noch einige Visionen, Kapitel 6 und so weiter, Kapitel 8, Kapitel 9. Die Menschen, die nicht an Gott glauben, das sind die sogenannten Bewohner der Erde bei Johannes, die müssen das, die erleben das. Krieg, die merken, wegen ihrer Bosheit müssen sie leiden. Jetzt könnte man denken, ja, das müsste doch ein Anlass für sie zu sein, in sich zu gehen und umzukehren und zu überlegen, ja, dass ich böse bin, das ist schlecht für andere und dass andere böse sind, das ist schlecht für mich. das schaukelt sich eigentlich hoch, dass wir böse sind. Böse müssen leiden durch Gottes Allmacht. Aber Kapitel 9, Vers 20 und 21. Doch diejenigen Menschen, die diese Plagen überlebten, waren nicht zur Umkehr bereit. Sie hörten nicht auf, die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber, Bronze, Stein und Holz anzubeten, diese selbstgemachten Götter, die weder noch sehen, noch hören, noch gehen können. Nein, sie änderten sich nicht. Sie hörten nicht auf, zu morden, okkulte Praktiken auszuüben, in sexueller Ausschweifung zu leben und einander zu bestehlen. Sie hören nicht damit auf. Warum? Weil sie es nicht ertragen können, dass Gott Herr ist über ihr Leben. Auch später. Die beißen sich eher die Zunge ab, als dass sie Gott anbeten. Also so böse ist der Mensch, den Gott mit seiner Gnade nicht erreicht. So böse wird er am Ende. Er beißt sich eher, auch später, ne? In der Offenbarung ist ziemlich deutlich auch von der Hölle die Rede, die kommt, der ewigen Verdammnis, dass sie das aus. Alle, die da sind, die werden sich eher die Zunge abbeißen, als dass sie Gott mit einem Satz loben werden. Alle, die zu Gott gehören, werden in allen Leiden und vor allem Bösen bewahrt. Das sieht Johannes auch in einer Vision in Kapitel 7. Die sogenannten 144.000. Nach meinem Dafürhalten ist das ein Symbol für alle Christen aller Zeiten. Nur nebenbei. Die werden alle von Gott bewahrt. Die kriegen so ein Siegel an die Stirn. Also so wie später das Tier Menschen versiegelt, ist vorher schon hier vom Siegel die Rede. Also Christus versiegelt die, die zu ihm gehören. Und das Siegel bedeutet so viel wie, die sind unantastbar. Kein Böser kommt an die ran. Also äußerlich kann er ihnen Leid zufügen. Innerlich kann er sie nicht von Christus wegziehen. Warum? Weil sie versiegelt worden sind. Ne? Das Heil kommt von unserem Gott, rufen dann diese Erlösten auf, Gott zu. Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und Ewigkeit. Ja, das ist ein großer Trost für Christen. Also wenn jemand das von sich wirklich sagen kann, ich kenne Gott durch Christus, ich bin nicht perfekt und ich liebe ihn auch nicht in dem Ausmaß, wie er es eigentlich verdient hatte. Aber wer sagen kann, ja, ich liebe ihn, nicht perfekt, aber ja, ich liebe ihn und ich vertraue ihm, der kann sich sicher sein, dass er daran bewahrt wird. Und wir wissen überhaupt nicht, was sich noch aufbäumt an Bösem um uns herum. Das wissen wir nicht. Der nächste Punkt. Lass dich nicht vom Bösen blenden oder dir Angst einjagen. Zwei Versuche, die Bösen immer wieder starten, um Menschen von Christus wegzubringen, ist entweder jagen sie ihnen Angst ein, also entweder du leugnest Jesus jetzt oder ich tue dir richtig weh. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, man veranstaltet ein riesiges Blendwerk. Man versucht den Menschen deutlich zu machen, den Himmel, den gibt es hier auf der Erde, ohne Gott. Und das zweite, das ist besonders die Gefahr, in der wir stehen, Wohlstandsgesellschaft. Immer noch ein neues Internetspiel, wo man sich berauschen kann, wo man sich in irgendwelche Scheinwelten flüchten kann. Johannes stellt das Böse auch symbolisch dar. Vielleicht das wichtigste Symbol für das Böse in der Offenbarung ist das Tier. Und zwar kein normales Tier, sondern ein Monstrum. Also ein Tier, das sowohl wie ein Löwe aussieht, wie ein Leopard, wie ein Bär und darüber hinaus noch einige schreckliche Merkmale hat. Das Tier kommt aus dem Meer hervorgekrochen, aus der Tiefe des Meers, da wo niemand das Monstrum eigentlich sehen kann. Und Johannes beschreibt, wie der Teufel, auch dargestellt als riesiger Drache, dieses Tier aus dem Meer hervorruft: Komm her. Und das Tier kommt hervorgekrabbelt aus dem Meer. Und die Menschen sehen das Tier und denken: Boah, was kann das Tier alles machen? Und das Tier, ja, das ist auch bildlich, das steht für alle bösen Menschen und Mächte auf dieser Welt. Also in Deutschland zum Beispiel kann man sagen, der Adolf Hitler, das war so eine Ausgeburt eines Tieres. Ein Herrscher, der so machtbesessen war, dass er dachte, er könnte die ganze Welt beherrschen. Vorher gab es noch andere solche Herrscher, Napoleon oder ganz früher Nebukadnezar oder zur Zeit von Johannes die römischen Kaiser. Was haben die gedacht? Die haben gedacht, die sind Gott. Und Johannes, der stellt uns darauf ein, solche Menschen wird es so lange geben, bis Jesus wiederkommt. Und wahrscheinlich gibt es am Ende so eine Zuspitzung, dass es am Ende, kurz bevor Jesus wiederkommt, tatsächlich einen weltweiten Herrscher gibt, der die Menschen danach beurteilen wird, wie sie zu Christus stehen. Wenn sie Christus verleugnen, wird er ihnen Gutes tun. Wenn sie Christus bekennen, wird er ihnen schaden, bis hin dazu, dass er sie umbringen wird. Aber, sagt Johannes, kein Problem. Dieses Tier kann den Christen nicht schaden, also nicht schaden in ihrer Beziehung zu Gott. Kann ihnen körperlich viele Schaden zufügen, aber kann ihnen nicht schaden in ihrer Beziehung zu Gott. Und deswegen kommt dann in Kapitel 14, Vers 12 dieser Aufruf: Hier müssen die Heiligen Standhaftigkeit beweisen, alle, die Gottes Gebote befolgen und den Glauben an Jesus bewahren. Dieses Tier, was versucht es? Es versucht, Gottes Herrlichkeit nachzuäffen. In Offenbarung, Kapitel 13, wird beschrieben, ne, der Drache, der ruft das Tier hervor, so wie der Vater seinen Sohn ruft oder auf die Erde bringt. Und dann kommt noch so ein zweites Monstrum. Das zweite Monstrum, bildlich gesehen, das sorgt dafür, dass alle Menschen das erste Tier anbeten. Also ähnlich wie der Heilige Geist dafür sorgt, dass die Menschen Christus anbeten. Ne, das Böse versucht so eine unheilige Dreieinigkeit. Drache, erstes Tier, zweites Tier. So wie Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die sind darin richtig gut. Johannes fasst das dann in dieser Zahl zusammen, 6, 6, 6, 666. 6 ist knapp unter 7, aber es ist knapp dran. Das heißt, die meisten Menschen verfallen diesem Tier und denken: Boah, das Tier, das ist so herrlich, das möchte ich anbeten. Das macht mich reich oder macht mich glücklich hier auf der Erde. Das gibt mir Macht über andere Menschen, super. Aber 666 heißt eben auch, es kommt nicht an die 7 ran. Es wird versucht, Gottes Herrlichkeit nachzuäffen, aber dreimal versucht, dreimal gesprungen, dreimal zu kurz gesprungen. Der nächste Punkt. Stell dich darauf ein, dass Gott seine Herrschaft gegen alles Böse endgültig aufrichten wird. Also, das geht ja jetzt schon, also seitdem Jesus hier auf der Erde war, seit 2000 Jahren geht das so, dass man denkt, Gott hat die Erde sich selbst überlassen. Das Böse triumphiert. Die Bösen triumphieren über die Guten. Und Gott lässt es zu, dass die Leute, die sich zu ihm bekennen, immer wieder unterdrückt werden. Johannes unterstreicht diese Aufforderungen, bei Jesus zu bleiben, mit dem Hinweis darauf, dass das Böse am Ende, also dann, wenn Jesus wiederkommt, endgültig gerichtet wird. Das heißt, dann, wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine endgültige Trennung der Bösen von den Guten. Und das wird drastisch beschrieben in Offenbarung 14, Verse 9 bis 11. Wer das Tier und sein Standbild verehrt und das Zeichen des Tieres auf seiner Stirn oder seiner Hand anbringen lässt, wird den Wein Gottes trinken müssen. Es ist der Wein seiner Entrüstung, den er unverdünnt in den Becher seines Zornes gegossen hat. Wer das Tier verehrt, wird vor den Augen der heiligen Engel und des Lammes mit Feuer und Schwefel gequält werden. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in all Ewigkeit. Sie werden Tag und Nacht keine Ruhe finden, die das Tier und sein Standbild verehren und das Kennzeichen seines Namens tragen. Eine der drastischsten Beschreibungen der ewigen Verdammnis. Ewige Verdammnis der Bösen beinhaltet endlose Qual. Sie sind gefangen in ihrem Bösen, in dem, was sie selber wollen, und merken immer mehr, wie quälend das ist, wenn man das kriegt, was man will. Ewige Trennung von Gott. Und dann kommt Johannes dann wieder zu seinem Hauptanliegen, damit niemand müde wird, im Glauben an Jesus auszuharren, die Aufforderung, halte die Sehnsucht darauf wach, dass Gott seine Herrschaft vollenden wird. Und da kommt Johannes dann zur letzten Vision in Kapitel 21 und 22. Also nur nebenbei, über das tausendjährige Reich braucht man gar keine Worte verlieren, weil man nur eine Predigt über die Offenbarung hält. Weil das ist wirklich so drittklassig von der Bedeutung. Halte die Sehnsucht auf die Vollendung der Herrschaft Gottes wach. Da hat Johannes jetzt seine letzte Vision, und das ist eine Vision, er sieht in einem Wachtraum, wenn man so will, das himmlische Jerusalem, so nennt er das. Und das himmlische Jerusalem, das steht für die Gemeinde. Es geht also nicht um eine Stadt, die es wirklich so gibt, ne, so in so einem Viereck, sondern dieses Viereck soll symbolisieren, vom Alten Testament her gibt es auch das Allerheiligste im Alten Testament ist auch so ein Viereck oder so ein Würfel. Und es soll symbolisieren, das ist das Allerheiligste. Das himmlische Jerusalem, das heißt die Gemeinde aller Zeiten, wird am Ende ein vollkommenes Heiligtum Gottes sein. Es wird durchdrungen sein von der Herrlichkeit Gottes und wird Gottes Herrlichkeit in vollkommener Weise widerspiegeln. Deswegen ist alles, was die Baumaterialien anbetrifft, nur Feinstes. Gold und Edelsteine. Gold, so reines Gold, dass es durchsichtig ist. Und wichtig ist für Johannes zu beschreiben, dass dieses himmlische Jerusalem so sicher ist, dass es in Ewigkeit für alles Böse unangreifbar sein wird. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk in diesem himmlischen Jerusalem oder als himmlisches Jerusalem ist ein für alle Mal sicher, unzerstörbar. Es wird für uns dort eine ewige Unmöglichkeit geben, jemals wieder zu sündigen. Wir werden unfähig gemacht, zu sündigen. Warum? Oder auf welche Weise? Durch die leibliche Auferstehung von den Toten. Wir werden in eine neue Existenz hineinverwandelt, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Da werden wir nicht nur äußerlich, einen herrlichen Leib haben, sondern wir werden auch innerlich ein herrliches Wesen haben. Das heißt, sobald wir morgens aufstehen, also falls wir dort hin und wieder schlafen, sobald wir aufstehen, gehen unsere Gedanken sofort zu Gott und Christus hin. Mit der größten Freude und den ganzen Tag über. Und das in alle Ewigkeit. Mit allen anderen zusammen, die dann da sind. Und dann kommt der letzte Vers der Offenbarung. Da fasst Jesus das zusammen, was er eigentlich will mit der Offenbarung. Zunächst Vers 18. Wer durstig ist, soll kommen. Also wer das Wasser des Lebens haben will, der soll kommen. Wer von dem Wasser des Lebens trinken will, wird es geschenkt bekommen. Und dann Vers 20, der dies alles bezeugt, sagt, ganz gewiss, ich komme bald. Das sagt Jesus seiner Gemeinde. Ich komme bald, das ist gewiss. Und dann kommt die Antwort der Gemeinde, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Das ist die Vereinigung, die von der Johannes will, dass sie schon in diesem Leben stattfindet. Jesus sagt uns zu, ich bin bei euch in allem Bösen und ich komme wieder in Herrlichkeit und werde Gottes Herrschaft vollenden. Ich werde euch reinnehmen in die Herrlichkeit Gottes. Und als Antwort will er in uns dieses Gebet hineinlegen, komm Herr Jesus, lieber heute als morgen. Amen.